Hallo und guten Abend. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde, 50 Jahre deutsche Psychiatrie. Na und? Es ist so viel los in dieser Welt. Also ich kann nur sagen, man weiß gar nicht, wo man anfangen sollte. Aber einfach den Mund halten? Naja. Ich will, weil wir heute den zweiten Teil meines Gesprächs mit Ulrike Siepelmeier-Müller veröffentlichen werden, bleibe ich heute bei einem ganz kleinen Beispiel aus unserem Land. Ganze Bücherläden will er irgendwie ausmerzen. Das ist vielleicht ein wenig übertrieben. Unser Kulturstaatsminister Weimer. Von ihm sagt Simone Schmollack im Kommentar in der Taz, er sei nicht nur ein rechtskonservativer Kulturkämpfer, sondern er sei ein rückgratloser rechtskonservativer Kulturkämpfer, der sich allen öffentlichen Auseinandersetzungen entzieht. Aber da passt doch, dass wir heute mit einer Buchhändlerin reden, die später auch Ergotherapeutin geworden ist und ihr schon den ersten Teil in der letzten Episode gehört habt. Heute geht's um ihre Zeit in der Gemeindepsychiatrie, in Schwerte und ihre Lehrtätigkeiten an Ergotherapieschulen und anderen Institutionen. Musik und um die große Frage, was braucht es, um in einem solchen Bereich wie Psychiatrie jahrzehntelang zu arbeiten? Gedanken sind frei und sie nennt uns eine Menge von Namen und wichtigen Personen in ihrem Leben, die ich versuche in den Shownotes auch nochmal etwas zu erläutern. Bernd Nickbur führt uns wieder zurück auf die Insel. Er hat die restlichen 5 Musikvorschläge, die ihr unbedingt dorthin mitnehmen sollt. Dabei könnt ihr wieder mit ganz viel Musik rechnen, die er für euch zusammengestellt hat. Also jetzt erstmal viel Spaß mit dem zweiten Teil und wir hören uns und sehen uns vielleicht bis demnächst. Die nächste Episode wird erst am 17. April erscheinen wegen der Osterferien. Ich kann euch aber schon mal verraten, dass ich mit Stefan gesprochen habe. Mit Stefan habe ich schon mal 2023 gesprochen und er ist Genesungsbegleiter in der forensischen Psychiatrie. Ihr könnt schon jetzt gespannt sein. Nochmal, bis dahin.
Dieses Stichwort biologische Psychiatrie stellt sich ja, wenn ich das so richtig mitkriege, jetzt auch so dar, dass dann da doch biologisch orientierte Chefärzte sind, auch wenn da ein Recovery-Kolleg ist. Die wissen, sie müssen einen Recovery-Kolleg machen, das soll jetzt so sein, aber das stecke ich nicht drin. Aber das ist nur so mein Misstrauen.
Ja, ja, aber komme ich auch, ich meine, ich bin ja auch mittlerweile aus der Praxis da etwas distanziert, aber das ist so. Kriege ich auch bei den Landesverbandskliniken mit, dass die auch so, manchmal sage ich immer noch böse, da sind so Feigenblätter, die Genesungsbegleiter, die da eingestellt werden. Also das muss sein und die tun vielleicht auch einiges dafür. Ich will da gar nicht den LVR da kritisieren, aber und trotzdem ist nach wie vor eine sehr, sehr, sehr konservative Vorstellung von Psychiatrie in den Kliniken vor allem, finde ich auch. Ne? Und bis hin zu wieder registrieren oder so, das sind ja so Themen,
ja,
die
gut, wir... Ja? Da wollte ich nicht anfangen. Aber was mir jetzt neulich Christiane Tilly gesagt hat, und das geht mir die ganze Zeit durch den Kopf, die ja noch in der Klinik arbeitet, aber so eine Stelle hat als Recovery-Beauftragte. Und also, sie meint, was fehlt, ist der Begegnungsaspekt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das stimmt.
Ja, ja.
Ich kenne relativ viel Betroffene und was Vergleichbares erzählen mir manche auch. Nicht von überall, aber so, dass das fehlt.
Ja. Auch mit den neuen, also mit neuen Beschäftigten, oder?
Ich weiß es nicht. Also es kann, also die Kollegen, die wir dann immer noch ausbilden mit Stips, bei denen habe ich das Gefühl nicht. Bei diesen jungen Leuten denke ich, ach, super. Ja. Da bin ich, aber das kann natürlich sein, das sind alles motivierte Leute.
Das weiß ich. Ist das so eine Klammer, wo du kurz sagen kannst, Step?
Ach so, Steps ist ein...
Kein Tanz, sondern...
ja, es ist eine ganz andere Nummer. Ich habe ja gesagt, ich kannte das nicht. Und Ute Hüper vom Psychiatrieverlag sprach mich an und sagte, wir haben ein neues Programm, das ist Steps. Das ist was für dich, mach doch mal die Fortbildung bei Ewald Rahn. Dann habe ich das gemacht, ich nach Warstein. Und das ist ein amerikanisches Programm für Menschen mit Borderline. Wir sagen jetzt aber eigentlich für alle Menschen mit emotionaler Instabilität. Es ist ein Gruppenprogramm. Es hat viel partizipative Anteile und es bezieht von Anfang an Unterstützer ein. Also und vor allen Dingen da auch Familien. Also hat die Familien so im Blick. Es sollen Gewohnheiten aufgebaut werden, es werden Fertigkeiten erworben. Es geht nicht um Behandlung, das ist keine Therapie, es ist Lernen, Lernen, Lernen. Ja. Christiane Tilly sagt immer, fühlt euch so, als wärt ihr Volkshochschuldozenten. So, es geht um Lernen und die Rückmeldungen, die sind schon irre. Also es ist sehr, sehr befriedigend, das zu machen, weil es aber nicht so besonders gut in Deutschland evaluiert ist. Jetzt ist es in den S3-Richtlinien mal so eben drin als psychoedukatives Programm. Aber die Ergotherapeuten, die können es in ihren Praxen gut anwenden. Und dadurch entsteht das, dass es gerade da in dem Bereich häufig ist. Oder in Institutionen, also in Langzeitinstitutionen mit schwierigen Gruppen.
Okay. Nur mal so als Einblick, was
also das heißt,
sich dahinter verbirgt.
Ganz langsam, Systems Training for Emotional, jetzt bringe ich es nicht zusammen gleich, für eine Pause. Predictability and Problem Solving.
Ah ja, okay.
Also wirklich Problem lösen lernen, nachhaltig, dieses Wort Predictability gefällt mir sehr, dass es darum geht, nicht nur wenn man in der Klinik ist, was zu haben und hinterher rutschst du wieder rein, sondern im ambulanten Bereich, so in Ergänzung zu Therapie, in Ergänzung zu anderen Hilfen, aber Lebensqualität erwerben, mit dem Leben zurechtkommen, mit der Krankheit zurechtkommen, Krankheit zu akzeptieren.
Also sehr alltagsorientiert auch.
Sehr alltagsorientiert. Darum ergotherapeutisch einfach ein schönes Feld. Ja.
Spannend. Ich versuche noch mal so ein bisschen in die Chronologie einzusteigen. Einmal habe ich noch hast schon einiges genannt, aber ich würde es noch mal gerne auf den Punkt bringen. Und zwar gibt es in dieser ganzen Zeit, von der wir jetzt gesprochen haben, wir sind ja sozusagen noch nicht in der Gemeindepsychiatrie angekommen, da kommen wir jetzt gleich noch mal zu, aber du hast ja eine Menge Leute kennengelernt. Du hast also jetzt Asmus Vinzen schon mehrfach erwähnt, Klaus Dörner und Ursula Plog sowieso. Du hast auch andere noch genannt. Ich weiß nicht, ob du irgendjemanden da jetzt noch erwähnen willst. Aber diese ganzen Menschen, das waren ja, ich habe das an anderer Stelle mal so versucht zu fragen, das waren ja zu der Zeit selber noch so viele Suchende. Ne? Die hatten Ideen oder Gedanken. Und mein Ursula Plog und Klaus Dörner haben auch schon was aufgeschrieben. Und das heißt, da war ja schon sehr viel Nachdenken darüber auch. Aber mir geht es um diese Frage, diese ganzen prominenteren Leute in der Reformbewegung, prominenter, die sich ja auch mit den Etablierten angelegt haben, also die GPPN oder so, das war ja eine große Auseinandersetzung.
Ne?
Das ging ja gar nicht. Und heute gibt es ja so Annäherungen, aber ich denke mal, ja, gibt doch. Es gibt jetzt zwischen die GSP.
Das ist deins, ne? Hört ich das?
Nee.
Das ist in meiner Jackentasche.
Ach so, ja, ist ja gut. Also hier klingelt ein Telefon. Musst du da ran, oder?
Nein.
Okay.
Ich habe vergessen, es aus.
Ja, ist nicht. Ich finde das immer gut, wenn man das richtige Leben hier reinkommt. Ne?
Was kommt immer, ja.
diese Leute, gab es da welche, die dich dann im Laufe deines beruflichen Lebens auch ja, ich frage immer, sind wir so ein bisschen wie die Helden der früheren Zeiten, aber gibt es da Leute, die dich besonders beeindruckt haben? Dann so am Anfang habe ich so ein bisschen gehört, Rasmus Finzen war schon jemand, von dem du sagst, der war so jemand. Stimmt das so? Ist das so?
Ja. Also, ich weiß nicht, dieses Buch Suizidprophylaxe, dieses Buch zu Medikamenten, das habe ich jetzt hier dann auch nochmal eingepackt, dieses Pinell'sche Pendel. Ja. Mhm. Da schreibt er ja auch, und sowas ist immer, dass er nicht wissenschaftlich schreibt, sondern er schreibt in Essayform, sagt er da, glaube ich, im Vorwort. Mhm. Ja. Hat aber drin dieses Bild von den Repräsentanten, den sozialen Repräsentanzen. So, also was macht das Bild von psychisch kranken Menschen in der Gesellschaft, woraus sowas, das habe ich verinnerlicht.
Ja, ja.
Also, ich weiß noch, in der Kontaktstelle war ich unheimlich viel allein. Und das Thema Suizidalität stand ich ja blöd davor.
Ja, ja, ja.
Und ich weiß noch, ich bin durch die Gemeinde da, auch die Kollegen in der Tagesklinik, dieses Buch Suizidprophylaxe, wir haben es richtig studiert.
Ja, ja.
Also Bücher... Ja, als ich noch in der Lehre war, gab es einen Spruch. Bücher sind Erfahrungen, die man kaufen kann. Ich fand das doof. Aber bei den Büchern von Asmus habe ich immer das Gefühl, ja, das waren Erfahrungen, die konnte ich erwerben. Mit denen konnte ich was anfangen. Ja. Großen Kontakt hatten wir nicht, wie man das in Wunsdorf so hatte. Also, ich war beeindruckt. Also ich habe auch Dörner dann später immer noch mal in manchen Sachen getroffen. Ich fand es auch witzig, dass er in seine alten Tage auch in dieses Thema Wohnen,
yeah,
im Alter gemeinschaftliches Wohnen gestiegen, fand ich interessant. Ja, muss ihn das Gleiche umgetrieben haben. Ja. Bei Asmus hat mich auch das Thema, der hat sich ja intensiv mit Stigmatisierung beschäftigt.
Yeah, yeah.
Das, das konnte ich gut lesen, da konnte ich was mit anfangen.
Mhm.
Also das sind dann doch eher die Bücher, die Theorie. Es waren die Beziehungen, die persönlichen Beziehungen. Ja, das war Hartmut Hohm. Ja.
Mhm.
So, ja, und dann Hermann und ja, meine Freundin Liso. Die haben in Berlin eine Kontaktstelle aufgemacht. Ich habe die Kontaktstelle in Schwerte aufgemacht und wir hatten das Telefon immer am Ohr, ja.
Mhm.
Also wie macht ihr das und was sind eure Prioritäten? Und die Kollegen in Berlin von dieser Pinell-Gesellschaft,
ja,
die haben ja mit den Tagesstätten und aber auch mit den Beschäftigungstagesstätten, ja, so einen Wind gehabt, das habe ich abgeguckt. Ja.
Erzähl mal Schwerte, Kontaktstelle.
Ja, das war einfach so, ich habe Rollenspiel gemacht in der Praxis von Hans-Christoph Schimanski. Hans-Christoph Schimanski war mit bei der Enquete dabei und war aber auch so ein Hannoveraner Gewächs.
Mhm.
Und er war gemeinsam mit Jürgen Harnight nach Schwerte gegangen, um da Gemeindepsychiatrie aufzubauen. Er ging in die Praxis, Jürgen Harnight ging ins Jugendamt. Und das Ziel war, den Boden zu bereiten für eine Tagesklinik. Tageskliniken waren damals ja noch neu. Und dann haben die eine unabhängige Tagesklinik gegründet. Jürgen Harnight hat mich dann gefragt. Ich habe dann noch eine weitere Kollegin angesprochen. Die Aufgabe war, eine Kontaktstelle zu gründen. Es gab betreutes Wohnen,
ja,
mit so einem Verein, so einem Angehörigen-dominierten Verein. Und daraus sollte aber was Konsolidiertes werden, also im Zusammenhang mit diesen ehrenamtlichen Helfern, mit den Angehörigen, niedrigschwelliges Kontaktstellenangebot. Und wir wussten ja nicht, wie es geht. Also wir waren in Bielefeld, wir waren in Dortmund, es gab auch noch nicht viele. Ja. Wie macht man das? Zu der Zeit gab es einen wirklich sehr offenen Landrat. Finanzierung war erstmal gar nicht zu sehen für sowas.
Ja,
anders als hier im LVR, war beim LWL das überhaupt kein Thema. Dann hat es in Zusammenarbeit, der Jürgen Harnight ist Verwaltungsmensch, der hat Verwaltung gelernt und hat dann in Bethel irgendwie umgepolt, bei seinem Zivildienst und hat dann nochmal Sozialarbeit studiert. Mhm. Und der konnte wirklich Gelder finden und mit Verwaltungsleuten reden. Also wir haben irgendeine Form von Hilfe. Dafür mussten wir 10 Besucher finden, die bereit waren, ihren Namen herzugeben. Ich wollte auf keinen Fall so eine Anmeldungsgeschichte wie Tagesstätte, denn ja, ja. Niedrigschwellig heißt, man kann da anonym hin. Das war mir wichtig. Aber 10 Leute, die bereit waren, ihren Namen herzugeben, hatten wir. Und dann haben wir in den ersten Jahren darüber das finanziert. Also es ist mir so ein Herzensthema geblieben, also so niedrigschwellig eine Hilfe anzubieten, was Kontakt gibt, was ein geschützter Raum ist.
Ja, ja. Also ich kenne ja die Kontakt. Ich habe ja auch Kontaktstellenarbeit gemacht. Ne? Also hier war übrigens ähnliche Zeit. Also ich bin ja von der Tagesklinik hier in Köln, der Alteburger Straße, bin ich dann 89 in sozusagen das erste sozialpsychiatrische Zentrum gewechselt. Mhm. Und da war eigentlich die Keimzelle, war eigentlich die Kontaktstelle.
Ja, ja. Ja. Ja, und das hat der LWR ja nicht gemacht. Ja, ich weiß. Man musste dann zwar, als die Tagesstätten kamen, eine Kontaktstelle haben vor Ort, um dann eine Genehmigung für die Tagesstätte zu kriegen. Aber das ist nie unter einem Dach gewesen.
Ja, ja.
Also ich erinnere mich an Ehrenfeld, an euer SZ.
Ja, ja.
Das war ja, das ging ja so ineinander.
Ja,
das
ist ein Verbund. Mhm. Ja. Aber das war natürlich nur aufgrund der ja auch gesicherten Finanzierung, auch über den Landesverband, der ja auch so ein Konzept hatte damals. Ne? Aber interessant nochmal, dass es in anderen Gegenden eben gar nicht so selbstverständlich war, so einen Verbund außerhalb der Klinik aufzubauen, ne? Der ja auch dann tagesstrukturierend, wie man sagt, auch viel Unterstützung geben konnte. Ne? Aber du hast dann da die Kontaktstelle aufgebaut und hast das auch sehr lange gemacht.
Ja. Ich hab fast immer eine Teilzeitstelle gehabt. Ich habe auch eine Tagesstätte aufgebaut. Ah. Wir haben eine Cafeteria in der Volkshochschule gehabt. Wir konnten alle möglichen Bildungsangebote in der Volkshochschule machen. Das war dann raus aus dem psychiatrischen Kontext.
Ja.
Und dann war die Schwelle, also auch, das war ja damals IBRP, irgendwie Anfang der 80er und Anfang der 90er, eben nicht psychiatrische Hilfen zu suchen. Das war uns ein Evangelium. Also da ein bisschen wegzukommen und andere Möglichkeiten zu finden.
Aber das war ja schon auch, finde ich, sehr innovativ, ne? Weil diese Verbindung mit dem realen Gemeindeleben sozusagen, was ich, Volkshochschule oder auch andere, ich kenne das hier aus Köln, eben wo auch mal versucht wurde, das zu verknüpfen, was aber dadurch, dass es so ein Verbundsystem war, diese sozialpsychiatrischen Zentren, war das aus meiner heutigen Sicht sogar manchmal ein bisschen verhindernd, dass man neue Kontakte zur Gemeinde, also nicht psychiatrische Kontakte suchte. Das muss man sich auch nochmal klar machen. Ne?
Das weiß ich.
Also,
das weiß ich.
Ist interessant.
Ich später nicht unfroh drum.
Ja, genau.
Weil ich musste nicht mich um den LWL als Kostenträger kümmern. Ich hatte nur den Kreis Unna. Und auch diese Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt, mit Selbsthilfe, mit Bildungsträgern, mit Beratungsstellen. Das war eine andere, als wenn man jetzt immer unter diesem LWL-Dach hätte leben müssen. Man hätte die ja immer fragen müssen.
Ja, ja, ja.
Man musste nicht fragen.
Ja, ja, und man hat auch so viele Ressourcen dann gehabt. Was ich, wenn man unter einem Dach war, hatte man betreutes Wohnen, hatte man Tagesstätte, hatte man Kontaktstelle, hatte man den sozialpsychiatrischen Dienst. Man hatte ganz viele Möglichkeiten, auch Angebote zu kreieren, unterschiedlichster Art. Toll. Aber Arndt Schwendi hat schon mal vor 15 Jahren gesagt, bei einem Jubiläum von so einem SPZ, wir müssen aufpassen, dass es nicht zum Ghetto wird. Ne?
Ja.
Also,
ja, ja.
Dass man, weil man immer nur so aufeinander gebracht hat, dann haben wir versucht, auch Leute reinzuholen, also Veranstaltungen reinzuholen, was manchmal gelang, aber oft auch nicht. Und rausgehen war auch nicht so leicht. Also es war immer wieder der Sog, ach ja, dann kommen wir eben hierher und dann sind wir unter uns und alles ist irgendwie gut. Aber wenn man das jetzt rückblickend sieht, 30 Jahre oder so, das war jetzt nicht immer nur prickelnd. Ne? Also weil man hat eben die normalen, wie du sagst, die Schwelle, dann einen normalen Volkshochschulkurs zu besuchen, die ist so hoch, dann, weil dann, man hat ja Lesungen im SPZ oder man kann dieses und jenes machen. Und man ist so, ja, wie nennt man das, so hospitalisiert, würde man sagen. Ne?
Nein, bin ich mir sicher. Ja. Mm. Also auch in dem, was daraus entsteht, dass ihr ja eine gute Finanzierung hattet hier.
Ja, ja.
Die hatten wir nicht. Also dieses, darüber, ich konnte nicht immer da sein. Ich musste vertrauenswürdigen Besuchern den Schlüssel geben. Mm, ja. Wir mussten einmal in der Woche eine Planung machen, die es möglich machte, dass jeden Mittag Essen auf dem Tisch war, dass auch Fremde kommen konnten und essen konnten mit Zahlen, dass unser Bügeldienst funktioniert.
Ja, ja. Ja, ja.
Ich habe den Schlüssel gegen Unterschrift einmögt. Natürlich hatten wir eine Hausordnung. Natürlich gab es im Hintergrund jemanden, den man anrufen konnte. Aber wir hatten sonntags, also wir haben sehr viel, später hätte ich das partizipativ genannt. Das war nicht echt Parti, nicht so in diesem anspruchsvollen Sinn. Aber es war auf dem Weg dahin. Und darüber passierte, dass das natürlich Selbstwirksamkeit
einfach sich ergab.
Ergab, aufgrund der Not.
Ja, genau.
Ja. Also wir waren eigentlich zu zweit da, aber wenn wir so ausreichend Öffnungszeiten haben wollten, dann waren wir allein.
Ja, ich verstehe das. Also ich habe ja lange Zuverdienstangebote in dem Sozialpsychiatrischen Zentrum gemacht und immer wenn, und dann haben wir so Catering auch gemacht, für Buffets und für alles Mögliche. Das heißt, für ganz normale Kunden.
Ja.
Und da habe ich auch immer diese, ich nenne das jetzt mal, das ist gar nicht so negativ, diese Abhängigkeit, die man auch dann hatte, dass sich Klienten finden, die natürlich Geld dafür kriegen, aber ich hätte ja so ein Buffet überhaupt nicht machen können, wäre auch nicht mein Job gewesen, aber dass da so eine gewisse Abhängigkeit, das musste klappen und die Leute bezahlen dafür, aber das war ja eine unheimliche Qualität, was diese Selbstwirksamkeit auf der einen Seite, aber auch was so das Selbstvertrauen anging, ne? Der Klient kriegt einen Schlüssel, die vertraut mir, das sind finde ich so Qualitäten, die man nicht überhaupt nicht unterschätzen darf, ne?
Aber ich glaube, es war leichter, also war für uns leichter, weil es nötig war.
Ja, ganz genau.
Also wenn man was bewegen wollte, dann musste man das
so. Ja, genau. Das heißt, das ist interessant, das ist sehr spannend, finde ich. Weil wir hatten immer einen Kollegen, der konnte man sagen, vom Bevro betreutes Wohnen, guck da mal eine Stunde oder so. Ne?
Ja, irgendwie das konnte hatte ich man, auch. Ja, ja. Aber also mit dem Hintergrund und also alles gutwillige Leute. Aber das Normalitätsprinzip hing sehr weit oben. Wenn dann jemand psychotisch war, dann mussten wir gucken, was wir damit anfangen, wie wir damit umgehen. Dann fahre ich jemanden vielleicht nach Aplerbeck. Ja?
Mhm.
Aber ich kann das an dem Beispiel Aschenbecher. Also es wurde ja furchtbar geraucht. Und es gab ja auch Vertreter, die das richtig fanden. Das.
Ja.
So. Und dann hatten wir diesen Bügeldienst. Und dann rochen die Hemden, wenn man nach Rauch. Ja.
Ja.
Das ging zeitgleich mit dieser Veränderung auch in der Kultur, mit dem Rauchen. Ja. Ja, früher wurden nie Aschenbecher leer gemacht. Plötzlich machten alle die Aschenbecher leer. Ja. Also dieses Übernahme von Verantwortung, was in einer normalen Kontaktstelle nicht geklappt hätte. Das hat geklappt mit dem Zuverdienst.
Interessant, ja, weil man merkte, das geht nicht zusammen, oder?
In dem Rahmen, und dann ist die Tagesstätte in andere Hände gegangen und ich habe weiter Kontaktstelle gemacht.
Und die gibt es heute noch?
Die gibt es noch, die ist aber in anderer Trägerschaft.
Und du hast, glaube ich, 23 Jahre in dem Bereich jetzt Gemeindepsychiatrie, also Kontaktstelle und was so damit zusammengearbeitet. Aber du hast doch nebenher dann auch andere Sachen gemacht.
Ich habe nebenher noch andere Sachen gemacht.
Ja.
Es war so, in der Anfangszeit dachte ich, wenn du jeden Tag nur mit chronisch Kranken zusammen bist, das hältst du nicht aus. Also dann bist du irgendwann hier weg. Meine Kolleginnen hatten auch so eine Fluktuation, so 2-3 Jahre und dann was anderes. Nochmal studieren oder,
oder
andere Sachen. Und dann habe ich angefangen, hatte ich nur eine Reitstelle an der Ergotherapieschule und habe da Psychiatrie unterrichtet.
Ah, okay.
Es gab vom Verband der Ergotherapeuten so eine Qualifizierung für Lehrkräfte und das war gut. Also das hatte so einen theoretischen Impuls auch nochmal. Dann habe ich habe auch in Remscheid an der Schule gearbeitet, ja, in Dortmund weit. Und dann hat Friederike mich gefragt, ob ich in diese QFAB, also in die Qualifizierung für Gruppenleiter in Werkstätten, die DGSP dann angeboten hat, die dann ja auch irgendwann Christian Gredig war,
genau,
mit dabei,
genau,
ne? Gesetzlich geregelt, wo, ob ich damit einsteige als Kursleisterin. Und daher kenne ich Christian Gredig. Dann habe ich auch viel wieder mit Richard Sohre zu tun gehabt.
Oh, ja.
Und das war im Einstrang dieses Machen und das andere die Kontaktstelle. Und das ist so eine Wechselwirkung. Das war total toll. Ja,
ja. Genau,
also das ist so, ich habe immer gesagt, dieses Prinzip Lernen durch Lehren. Ja? Also wenn ich, dass ich das jetzt auch so historisch noch so aufbringe, ich habe eben immer auch Geschichte der Psychiatrie gemacht.
Ja.
Solche Themen oder Handlungstheorie.
Und ja, sogar,
was ja eigentlich nicht zu meinem Handwerkszeug, aber das hat mich befruchtet.
Ja, ja. Ich verstehe das gut.
Bin total dankbar dafür.
Ja, ja.
Und darum wurde ich auch nicht chronisch. Also darum waren die, war zwar eine lange Zeit, aber...
Ja, ja. Aber eine interessante Technik, weil die ist mir sehr vertraut. Weil ich auch immer so Sachen nebenher noch gemacht habe, die natürlich mit dem Thema zu tun haben. Aber ich hatte ja auch lange einen Lehrauftrag hier an der Fachhochschule für, damals noch Fachhochschule für soziale Arbeit oder Sozialpädagogik. Und das war immer toll. Es war einmal toll, rauszugehen in die Theorie, aber es war super toll, auch wieder zurückzukommen. Wie du sagst, das hat sich so beflügelt, befruchtet, ne? Nochmal so eine ganz schwierige Frage. Gibt es irgendwie sowas wie eine universelle Erkenntnis zu sagen, also um in so einem Bereich zu arbeiten, ist es gut, diese oder jene Haltung oder Einstellung zu haben?
Erstmal eigentlich nicht, aber also andererseits ist es platt.
Ja.
Ich glaube, du brauchst Toleranz. Also was ihr hier in Köln habt mit eurem Jeder Jeck ist anders, ja, dieses hatten wir mit dem Jeder Mensch hat seinen Vogel und braucht seinen Vogel. Ja. Ja, und das ist schon Anforderung genug eigentlich. Also diese Haltung zu entwickeln. Der Jürgen Hahnheit hatte, bei dem ging das noch weiter oder geht immer noch weiter. Der hatte diesen Gedanken auch, dass die Menschen mit ihren psychischen Erkrankungen in ihrer Erkrankung ernst zu nehmen. Also das nicht in jedem Fall wegmachen zu wollen, sondern zu sagen, so, das bin ich. Das habe ich in den ersten Jahren gar nicht so kapiert. Erst so nach und nach. Also wirklich dieses, die Personen zu sehen und nicht in diesem klinischen Denken, das muss weg. Das ist ja ein bisschen auch in dieser Debatte über die neue Einfachheit. Da ist das ja auch drin. Also das ist schon ein wichtiger Punkt, darüber nachzudenken. Aber je älter ich werde, desto mehr denke ich, dass es das einfach, was gesellschaftlich nötig ist, sich, ich würde nicht sagen, wie, so mit diesem, man muss sich aushalten, aber vielleicht doch ein bisschen. Wir hatten... Da war ich schon nicht mehr im Verlag, da hatte ich schon die Kinder. Da wohnten wir in Berlin in der Düppelstraße neben einem Wohnheim. Und weil wir ja so drauf waren, dass wir ja offen waren, konnten die bei uns auch reinkommen. Und wir haben sie auch reingelassen. Und ich weiß noch wie heute, dass einer dieser Menschen ein Tauchsieder in den Stecker steckte. Und ich hatte schon zwei Kinder und ich war irgendwie gestresst. Und diesen dann glühenden Tauchsieder auf den Herd legte. Ja. Und das war zu dem Zeitpunkt, als das Buch Der Krieg gegen die psychisch Kranken erschien. Hm. Da waren wir angefragt, wollt ihr was schreiben? Und da haben wir sowas geschrieben wie, ja, dass es nicht so einfach ist im Alltag, also auf so einem ganz alltäglichen Level wirklich in Begegnung zu bleiben und im Kontakt zu bleiben. Also da ist mir bewusst geworden, dass es eine Herausforderung ist, meine Grenzen zu ziehen und auf der anderen Seite resonant zu bleiben. Also beides zu können, ja. Mitzukriegen, was passiert, aber auch mich abgrenzen zu können.
Ja, aber dass dann nicht der Faden abreißt. So.
Dass dann nicht der Faden abreißt.
In der Beziehung.
Ja. Und da gehört es, glaube ich, dazu, also auch ja zu sagen, dass jemand so ist, wie er ist. Das hat jetzt später der Knuf auch irgendwo nochmal so systematisiert, eine Krankheit annehmen, ja, dass das so der Schlüssel ist. Und als Profi, ja, was kann man dafür tun, dass Menschen ihre Krankheit annehmen können?
Aber das meinst du auch mit Resonanz, ne?
Dass ja, man ich habe ja in der Kontaktstelle waren fast nur Menschen mit Psychose, gar keine anderen. Für die war das da, ja. Und da lernt man das ja. Es gibt ja doch viele Menschen, die ihre Stimmen und ihre Geschichten nicht loswerden. Ja. Wobei, das war noch eine wichtige Person, Hannelore Klafki aus Berlin, diese Stimmhörerbewegung.
Ja.
Das war was ganz Wichtiges. Ja. Die haben ja so einen Verein gegründet, ich weiß noch, im Rathaus Neukölln. Da habe ich viel dazu gelernt, auch das einfach anzunehmen, das ist so, ja. Aber dass jemand, der vielleicht immer nur böse Postkarten schreibt, an alle möglichen Frauen in wichtigen Stellen und die beschimpft, davon leichter loskommt, wenn sie den Job hat, bei uns den Schriftverkehr zu machen und die Monatsprogramme rauszuschicken, ja, dann hat sie die Postkarten, die bösen, kein Thema. Also solche Erfahrungen.
Ja, aber das setzt ja schon voraus, eine gewisse Sensibilität dafür zu haben, was könnte man aus dieser erstmal störenden Eigenschaft oder lästigen, wie könnte man das, ich sag jetzt mal so, sublimieren sozusagen, wie kriegt man das wieder in ein Fahrwasser, was allen nützt, ihm selber oder ihr selber und den anderen auch. Ne?
Ja, aber das ist sowas, also worum man sich bemühen muss, dass man die Talente anderer Leute mitkriegt.
Ja, genau.
Ja. Das ist schon bei unserem Beruf, ist das schon
immanent. Ja? Okay.
Sicher nicht bei allen, aber eigentlich ist das immanent, dass die Wachenkollegen das können, egal in welchem Feld.
Ja, ja, verstehe. Ah, ja.
Finde ich das, was mir auch wirklich Spaß macht.
Naja, ich erinnere mich jetzt auch an viele Begebenheiten, noch gerade in der Kontaktstelle, Kontakt- und Beratungsstelle, wo man dann so, wie sagt man, so Fähigkeiten, also aus Untugenden Fähigkeiten machen konnte, indem man bestimmte Sachen nur Unterstützung gegeben hat. Ne? Also wir hatten Leute, die waren so kommunikativ und die waren die idealen Leute für so eine Kaffeebar zu machen ne? Das haben die auch gerne gemacht und war damit alles abgedeckt. Die mussten dann nicht mehr in der Stadt rumlaufen und jeden anquatschen oder irgendwas. Ja. Ne? Wir kommen zum letzten Thema. Obwohl ich beim Schreiben gedacht habe, das müsste ich eigentlich bei dir ändern. Und zwar ist ja so, dass ja dieser Podcast auch immer so eine Musikabteilung, sage ich, hat. Das heißt, mein Freund und Mitgestalter dieses Podcasts, Bernd Nickbur, der macht immer in jeder Episode auch eine Musik oder mehrere Stücke und bespricht auch man. Am Anfang hat das ja der Christian Gredig gemacht.
Ach, Christian hat das
gemacht. Das ist ja immer ein Bestandteil und deshalb auch immer die Frage und das auch die Frage an dich, welche Rolle hat für dich Musik im Leben? Hast du bestimmte Musikrichtungen, wo du sagst, auf jeden Fall die oder hast du vielleicht sogar Musikhelden, die dich dein Leben lang begleiten? Ich habe ja gedacht, als ich das geschrieben habe, ich müsste dich einfragen, gibt es Bücher? die dich besonders beeindrucken, die dich immer schon beschäftigen. Aber vielleicht beides.
Wobei ich nicht so ein Lieblingsbuch habe. Also vielleicht gibt es so 2, 3, wo ich sagen würde, die lese ich alle auch nochmal. Musik. Ich singe im Chor. Und Singen und Psychiatrie hängen für mich immer zusammen. Wir hatten im Phoenix einen Kollegen, dessen Stelle ich dann hinterher gekriegt habe, der war noch in der Wandervogelbewegung gewesen. Und wir hatten da ein Liederbuch mit lauter solchen Wandervögeln, aber international. Und so diese ganze Mundorgel rauf und runter wurde da gesungen mit Begeisterung. Das habe ich mitgenommen in die Kontaktstelle und fand da einen Menschen, der dann auch einmal im Monat mit seinem ganzen Repertoire und einer Gitarre und einer Quetschkommode gekommen ist. Also das Singen als psychisch wirksame Methode habe ich selber nach einer Krankheitsphase für mich als relevant empfunden und nutze das fast therapeutisch. Also ich habe so eine Herzkrankheit und hatte wenig Luft und Gesangsunterricht genommen. Also ich habe selber gemerkt, wie ich mich mit Blutdruck und Atem und solchen Sachen wirklich regulieren konnte. Und ich singe gern. Mhm. Aber jetzt auch in unserem Haus gibt es jetzt auch schon wieder so eine Gesangsgruppe.
Und was hörst du so für Musik
ganz
heute?
Ganz wenig. Ich habe meistens immer Ohrwürmer und meistens klassische Musik. Also früher habe ich alles Mögliche gehört. Aber jetzt, ich kann mich nicht gut konzentrieren, wenn ich Musik höre. Also ich höre oder ich mache was anderes. Neulich haben wir zusammengesessen. Wir haben so einen Kreis für Senioren auch in unserem Haus. Und dann war eine Nachbarin da, die weinte und erzählte dann, dass eine Freundin gestorben war. Und wir haben einen sehr schönen Klavierspielen und der spielte dann ein Mollstück aus Bachs Goldberg-Variation. Das ist so eine Einschlafmusik, die höre ich auch manchmal zum Einschlafen. Und das war so stimmig, ja, so als Trost.
Ja, ja.
Und das andere, aber da ist auch wieder die Schnittmenge, das war früher in der Psychiatrie, sang man immer, die Gedanken sind frei. Mhm. So, das war das Thema, das konnten alle auch, alle Strophen, ja. Jetzt habe ich meine Freundin im Altenheim da zu ihrem Geburtstag besucht. Und da kommt so ein Trupp von Mitarbeitern mit der Gitarre. Und wir haben einen Textzettel, verteilen die und singen, die Gedanken sind frei.
Aber wir machen auch klassische Sachen manchmal. Selten, aber immer wieder auch mal. Ne? Und Bach sowieso, der kommt immer wieder. Also der Bernd Nickel, das heißt nicht warum, aber irgendwie kommt der immer wieder vorbei.
Frag mal, welche Variation, welche Trost. Weil Trost ist das Thema. Also Trost ist das Thema bei Musik. Ein Thema, der war eigentlich der wichtigste Rollenspiellehrer. Der sagt, deine Rolle ist Trost. Und das bezieht sich auch auf dieses Alltagshandeln.
Ja, ich war gerade gedanklich schon bei einem, ich versuche ja immer geistreiche Titel für jede Episode zu finden und hatte gerade schon so einen kleinen, aber mal gucken, was draus wird. Liebe Ulrike, dass wir uns in so späten Jahren näher kennenlernen, ist doch schon mal ein Geschenk.
Ja.
Ne? Vielen, vielen Dank für deine Bereitschaft, hier so offen zu reden und auch so viel aus diesen Zeiten oder auch überhaupt aus deinem Leben zu erzählen. Ich danke dir nochmal sehr und wir bleiben vielleicht im Gespräch, wenn du um die Ecke hier wirkst.
Wenn ich hier spazieren gehe.
Okay, dann mache ich jetzt mal aus. Vielen Dank. Ne?
Ja. Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Weiter geht's mit den Platten für die einsame Insel. Wenn man sich einsam fühlt, kommt möglicherweise ein Blues. Also blaue Abende am leeren Strand. Und schnell fühlt man sich kind of blue. Um im Jazz zu bleiben, bauen wir uns wieder auf mit John Coltrane und The Love Supreme. Sehr kontemplativ und für die Ewigkeit gedacht. Aber auf der Insel ist die Zeit ja kein Problem, nehme ich mal ganz zuversichtlich an. Auch gelassen und kontemplativ geht's bei den Grateful Dead zu, die natürlich auch mit auf die Insel gehören. Der Titel der Compilation What a Long Strange Trip It's Been sagt alles. Und am Abend geht über unserer Insel der Dark Star auf. Bob Weir, der Rhythmusgitarrist der Dead, ist kürzlich gestorben. Jetzt leben von den Dead nur noch Mickey Hart und Bill Kreutzmann, die Drummer bzw. Perkussionisten. Tja. Und für die ganz großen Gefühle nehme ich auf die Insel eine Box mit den schönsten Arien der Maria Callas mit. In den letzten Jahren gab es einige starke Dokumentationen über die Callas, die ausgesprochen empfehlenswert sind. Zu finden auf Arte und den einschlägigen Streamingdiensten. Zum Abschluss wird's wieder etwas rockiger und traditioneller. Nach so viel toller Musik auf der einsamen Insel bleibt die Einsamkeit. Und damit ist wahrscheinlich niemand langfristig zufrieden. Daher der Hilferuf. No! Genug der Karlauer. Frohe Ostern und alles, was dazugehört. Macht's gut, bleibt gesund, wir lieben euch. Peace.